Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur, wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Ursprungsidee dieser Folge war, eine Folge über Tierversuche zu machen. Und ich beschäftige mich auch schon länger mit dem Thema und man stößt da leider sehr schnell an Grenzen, weil natürlich diese ganze Industrie nicht wirklich Interesse daran hat, hier mit Informationen rauszurücken und ich ziemlich bald gemerkt habe, ich brauche hier einfach Support und ich brauche hier Experten, um in das Thema besser reinzukommen, um es euch dann eben in einer Folge komprimiert zu präsentieren. Und habe mich an Ärzte gegen Tierversuche gewendet, die sofort ihren Support signalisiert haben. Dafür möchte ich mich erstmal ganz explizit bei Ärzte gegen Tierversuche bedanken, die ein super intensives Vorgespräch für diese Folge mit mir geführt haben, um mich überhaupt mal auf einen gewissen Stand zu bringen, was das Thema betrifft, weil das halt auch wahnsinnig komplex ist. Es gibt sehr paradoxe Vorschriften und so weiter. Werdet ihr gleich alles hören. Und wie gesagt, dafür ganz explizit herzlichen Dank auch an Julia. Die werdet ihr jetzt auch gleich in der Folge hören. Sie ist die Expertin in dem Fall von Ärzte gegen Tierversuche, mit der ich diese Folge gemeinsam vorbereitet habe. Es war wirklich viel Zeit, viel Arbeit und dafür ganz herzlichen Dank. Mehr sage ich jetzt gar nicht zu der Folge, die wird sehr intensiv werden, das kann ich euch jetzt schon versprechen und ihr werdet unheimlich viel Informationen bekommen und ihr werdet sehr oft wie ich mit offenem Mund da sitzen oder vielleicht auch ein Tränchen vergießen, weil die Realität in dem Bereich ist schlimmer, als wir uns das eben gedacht haben oder auch ich mir gedacht habe. Und umso besser, umso wichtiger ist die Aufklärung. Es gibt auch Lichtblicke am Horizont, also nicht verzagen. Es gibt auch gute Entwicklungen in dem Bereich, die aber halt unfassbar langsam gehen. Auch das werdet ihr alle hören. Und wie immer natürlich freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn ihr das möchtet, immer supporten, den Podcast abonnieren, teilen, das ist ganz wichtig, damit wir mit dem Thema vorankommen. Und jetzt kommt die Folge mit Julia Ratzwill von Ärzte gegen Tierversuche zum Thema Tierversuche. Ja, ich habe es ja im Intro schon gesagt, ich habe mich schon immer so ein bisschen über Tierversuche versucht zu informieren und dachte auch, ich wäre relativ gut informiert und wurde aber ganz schnell eines Besseren belehrt. Ich habe es am Beispiel Botox ja mal so gemacht, wo ich mich informiert habe und kam dann auf den LD50-Test, wollte mehr wissen, kam zu Ärzte gegen Tierversuche und damit dann zu dir, liebe Julia. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. LD50-Test, das Stichwort. Erklär uns doch vielleicht erstmal so zum sanften Einstieg. Was ist damit gemeint?
Sanfter Einstieg ist das wahrscheinlich eher weniger.
Genau.
Es hört sich halt sehr harmlos
genau,
an erstmal.
Ja.
Genau. Das Ganze, also dieser LD50-Test, wie gesagt, die meisten haben es wahrscheinlich auch irgendwo schon mal gehört in irgendeinem Zusammenhang. Das ist die Abkürzung für letale Dosis 50 und ganz kurz besagt, dass das von einer bestimmten Substanz, die man testen möchte, dann 50% der Versuchstiere bei einer bestimmten Dosis dann sterben. Das ist jetzt so, das mal ganz grob zusammengefasst. Wie läuft es ab? Also ich habe jetzt eine Substanz, deren Giftigkeit oder Letalität, Tödlichkeit ich testen möchte. Und dazu, wenn man diesen LD50-Test, wenn der durchgeführt wird, nimmt man in der Regel Mäuse oder Ratten. Und die werden halt in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Es ist meistens so, dass, also 5 Gruppen sind es in der Regel, insgesamt für den einzelnen Versuch braucht man da oder verbraucht man ungefähr 100 Tiere. Also das heißt so circa 10 Tiere sind ungefähr in einer Gruppe. Aber das kann halt variieren. Es kommt immer ein bisschen auf die Tierart an. Es kommt drauf an, was will ich genau testen. Aber um die 10 Tiere sind es dann in der Regel. Dann ist es so, dass diese verschiedenen Gruppen unterschiedliche Konzentrationen von dieser Substanz, die getestet werden soll, verabreicht bekommen. Das kann durch Inhalation, Auftragen oder halt auch Spritzen in die Bauchhöhle passieren, wie das zum Beispiel bei Botox gemacht wird. Also wenn Botox getestet werden soll in LD50-Test, wird das Mäusen in der Regel in die Bauchhöhle injiziert. Das ist dann eine einzelne Dosis und die unterschiedlichen Gruppen erhalten halt unterschiedliche Konzentrationen von diesem Gift. Im Prinzip wird dann abgewartet, in welcher Gruppe ungefähr 50% der Tiere versterben. Und das ist dann die Konzentration, die gesucht wurde.
Das ist schon mal sehr grauenhaft. Jetzt ist ja im Speziellen bei Botox ja aber so, dass jede Charge immer wieder neu getestet wird. Das heißt, bei jeder Charge wird immer wieder dasselbe Prozedere durchgeführt.
Genau, also das ist jetzt kein einmaliger Test, der ganz am Anfang irgendwann mal gemacht wird, sondern der wird kontinuierlich gemacht. Also es ist ja so, dass Botox ist ja ein sehr starkes Nervengift und allein deshalb muss halt jede, also eine Charge, das ist ja so eine Produktionseinheit, also quasi das fertige Produkt, was ausgeliefert wird, das muss jedes Mal, bevor es auf den Markt kommt, neu getestet werden. Das heißt, das ist wirklich ja ein kontinuierlicher Test, der regelmäßig immer wieder durchgeführt wird. Und alleine daher natürlich Unmengen an Tieren verbraucht werden. Einfach nur, dass man sich das mal vorstellen kann, wie viele das in Europa sind. Schätzungen liegen bei ungefähr 350.000 Mäusen pro Jahr für Europa. Also das sind wirklich jetzt keine, weil ich habe ja am Anfang gesagt, es sind ungefähr 10 pro Gruppe oder pro Test um die 100 Tiere. Das hört sich jetzt für viele vielleicht jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel an, aber wenn man das mal hochrechnet, dann ist das ja unheimlich viel.
Absolut. Und wir hatten ja ein sehr tolles Vorgespräch. Dafür bin ich dir auch sehr dankbar, weil ich muss ja zugeben, ich glaube, so ziemlich zum ersten Mal zu naiv in ein Thema reingegangen. Deswegen vielleicht kurz zur Erklärung habe ich eben gesagt, wir haben jetzt den sanften Einstieg, ja, weil was du uns jetzt noch erzählen wirst, das zeigt so die ganze Härte der Tierversuchsindustrie. Jetzt hatten wir ja eben schon gesagt, wie viele Tiere so benutzt werden. Und du hast mich schon darüber aufgeklärt und wirst es uns jetzt auch nochmal richtig erklären, wie viele Tiere jetzt verwendet werden. Aber vielleicht nochmal kurz zur Info, wie läuft jetzt speziell dieser Test zum Beispiel für das Thema Botox, wie läuft der eigentlich ab?
Entsprechend diese Substanz, die getestet werden soll und man stellt halt verschiedene Verdünnungen davon her, also verschiedene Konzentrationen und diese Mäuse werden dann genommen, in die Gruppen eingeteilt und jede Gruppe bekommt eine unterschiedliche Konzentration in die Bauchhöhle gespritzt. So, jetzt ist es aber nicht so, dass die Mäuse dann halt entweder direkt tot umfallen oder lebend sind und man direkt irgendwie das auseinanderdividieren kann, sondern dadurch, dass Botox ja ein sehr, sehr starkes Nervengift ist, führt das in allermeisten Fällen nicht direkt zum Tod, sondern es ist erstmal so, dass diese Mäuse halt teilweise über 3 bis 4 Tage halt sehr stark leiden. Das heißt, die leiden an Krämpfen. Also das Ganze lähmt ja die Atemmuskulatur. Das ist halt immer so der letzte Schritt. Also es ist halt ein sehr langer Todeskampf mit verschiedenen, also die zittern, die haben Krämpfe, die können nicht mehr Nahrung zu sich nehmen. Und im Endeffekt wird dann die Atemmuskulatur gelähmt, das heißt, sie ersticken dann bei vollem Bewusstsein. Also das heißt, es ist halt nicht nur überhaupt ein Test, der auf den Tod der Versuchstiere aufgelegt ist, sondern das ist auch noch ein sehr, sehr, sehr schlimmer Tod. Und vor allen Dingen ist dieser Test auch darauf ausgelegt, dass, damit wird ja kalkuliert, dass nicht nur die Hälfte der Versuchstiere stirbt, sondern dass auch noch in den anderen Gruppen deutlich, deutlich mehr Tiere sterben, eben weil ja unterschiedliche Konzentrationen dann getestet werden. Dann bekommen natürlich auch manche Gruppen einfach noch eine viel, viel höhere Dosis. Das heißt, da sterben noch viel, viel mehr von den Mäusen. Unterm Strich allerdings, selbst die, die überleben, werden halt im Endeffekt getötet, weil leider sind es billige Testobjekte, die danach halt einfach nicht mehr benötigt werden, die dann ja auch teilweise vorgeschädigt sind und die werden dann schlichtweg entsorgt, weil man die dann nicht mehr gebrauchen kann.
Ja, das ist absolut grauenhaft. Jetzt hatten wir ja ein Vorgespräch und so kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum ich eben gesagt habe, wir wählen jetzt einen sanften Einstieg, der schon grauenhaft genug ist. Die meisten Tiere werden ja gar nicht, wie viele denken, in solchen Versuchen für zum Beispiel Kosmetika oder Medikamenten verwendet, schlimmes Wort, ne, verwendet, sondern in der Grundlagenforschung. Da hast du mich ja schon darüber aufgeklärt. Das war halt, was mir halt in keinster Weise bewusst war.
Genau, da hatten wir in dem Zusammenhang drüber gesprochen. Da ging es, glaube ich, um die vorgeschriebenen Tierversuche. Weil die Tierversuchsindustrie oder die Tierversuchslobby möchte ja immer vermitteln, wir machen ja nur diese Versuche, die unabdingbar sind, die man machen muss. Und das kommt bei vielen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben. Das kommt bei vielen so an nach dem Motto, es werden ja nur die Versuche gemacht, die vielleicht irgendwie vom Gesetz her vorgeschrieben sind. Dann kommt immer das Beispiel Medikamentenentwicklung oder Medikamententestung. Und das verbinden die Leute dann halt meistens damit, dass sie sagen, na ja, dann werden halt die gemacht, die halt gesetzlich vorgeschrieben sind. Aber wenn man sich die Tierversuchszahlen anschaut, dann fällt auf, dass die Tierversuche, die gesetzlich vorgeschrieben sind, die nennen sich die regulatorischen Tierversuche, die machen nur ungefähr 20-22% der ganzen Tierversuche in Deutschland aus. Und der allergrößte Anteil liegt in der Grundlagenforschung. Das heißt, da ist, also klar, die Zahlen schwanken natürlich immer so ein bisschen, aber ganz, ganz grob kann man sagen, über die ganzen letzten Jahre war der Anteil der Grundlagenforschung, machte ungefähr die Hälfte der ganzen Tierversuche aus. Und das sind halt die, die beispielsweise in den Unis oder in den Unikliniken, in den verschiedenen Fakultäten durchgeführt werden und die gesetzlich überhaupt nicht vorgeschrieben sind. Also das ist halt reine Forschung, da werden Forschungsfragen bearbeitet. Das sind jetzt keine Versuche, die jetzt wirklich direkt zur Heilung von Menschen beitragen. Also Grundlagenforschung kann halt auch sein, ich möchte einen bestimmten Stoffwechselweg in der Maus mir angucken und den entschlüsseln und den besser verstehen. Und dann kann man diesen Versuch machen. Also ich muss im Bereich der Grundlagenforschung noch nicht mal den großen, ja, ich sage jetzt mal eine große Utopie irgendwie kreieren nach dem Motto, oh, und jetzt heilen wir Krebs oder ähnliches. Sondern da ist es halt einfach, das fällt unter Forschungsfreiheit. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, es kann nicht sein, dass da Neugierforschung betrieben wird. Nur weil man etwas wissen möchte, kann man es machen. Das kann die Sinn der Sache sein, weil auch von der Tierversuchslobby aus ja eigentlich die Tierversuche grundsätzlich immer damit begründet werden, dass wir ja Menschen heilen wollen, heißt es dann immer. Wir wollen ja Menschen heilen, wir wollen das Mittel gegen Krebs finden und, und. Aber wenn man sich mal anguckt, was so für Versuche genehmigt werden, wir haben eine Tierversuchsdatenbank, wo wir halt sehr viele Tierversuche dann halt auch sammeln und in einer auf Deutsch sozusagen mehr oder weniger übersetzen. Die Publikationen sind da alle auf Englisch. Und da dann halt auch zeigen, wie viele absurde Sachen gemacht werden, die halt auch aber genehmigt werden. Also es stimmt halt einfach nicht, dass immer nur die Sachen gemacht werden, die absolut unerlässlich für den Menschen sind, nicht? Und da wird halt, wie gesagt, einfach unheimlich viel gemacht und geforscht. Und es geht halt hauptsächlich dann halt auch um Gelder, weil die Forscher möchten ja, die wollen Ergebnisse haben. Die möchten Ergebnisse in Fachzeitschriften publizieren, darüber dann entsprechend neue Forschungsgelder generieren. Das ist ja deren Interesse.
Die Frage ist, wie werden denn solche Tierversuche genehmigt? Gibt es da unabhängige Kommissionen oder wie läuft das eigentlich ab?
Also wenn jemand einen Tierversuch durchführen möchte, dann muss er einen Antrag stellen und da gibt es halt Genehmigungsbehörden. Das ist halt Ländersache und das ist halt ein recht umfangreicher Antrag, wo dargelegt werden muss, was soll gemacht werden, welche Tiere brauche ich, wie viele Tiere brauche ich. Und der Nutzen muss halt auch dort angegeben werden. Und halt auch zum Beispiel der Schweregrad. Also es gibt halt eine Einteilung von den Tierversuchen, von den Schweregraden her, also leicht, mittel, schwer und keine Wiederherstellung der Lebensfunktion. Also wo es darauf ausgelegt ist, dass die auf jeden Fall sterben. Ja, das wird halt entsprechend eingereicht bei dieser Behörde. Und diese Behörde, die prüft den. Und es gibt noch eine, das nennt sich sogenannte Paragraph 15-Kommission, die beurteilen diesen Antrag ebenfalls nochmal. Die besteht zu einem Drittel oder teilweise zur Hälfte aus Tierschützern und zur anderen Hälfte oder zwei Drittel, je nach Verteilung, aber aus anderen Wissenschaftlern, also Experimentatoren. Das heißt, man hat eh meistens schon ein Ungleichgewicht, dass einfach gar nicht gleich viele Tierschützer entsprechend in dieser Kommission sitzen. Und jetzt muss man aber auch nochmal sagen, diese Kommission hat nur beratende Funktion. Das heißt, selbst wenn die Kommission sich bei ein oder zwei Tierversuchen darauf einigt, dass der so nicht genehmigt werden kann, kann sie das der Behörde mitteilen. Die Behörde kann aber immer noch anders entscheiden. Also die Behörde kann trotzdem noch sagen, so ja gut, die haben jetzt Nein gesagt, aber wir genehmigen den doch. Und das ist halt eher wirklich so ein, ja, so ein Feigenblatt sozusagen. Also so ein, ja, wir haben ja eine, also das heißt dann ja oft, ja, da ist ja eine Ethikkommission, aber eine ethische Abwägung findet nicht statt. Es muss dargelegt werden, dass es nicht mit Alternativmethoden in Anführungsstrichen gemacht werden kann. Aber diese Begründung und diese Prüfung, die obliegt aber wiederum den Antragsteller. Das heißt dem, der ein großes Interesse natürlich daran hat, diesen Tierversuch durchzuführen. Und der unternimmt halt auch die Einteilung in die Schweregrade. Und wie gesagt, das ist natürlich, das heißt, jetzt alles die nicht so objektiv. Und zudem, wir hatten auch mal eine Studie dazu gemacht und haben daraus gefunden, dass weniger als 1% der Tierversuchsanträge abgelehnt werden. Also eigentlich kann man sagen,
weniger als weniger, 1%.
Genau,
so 0, das muss man sich nochmal...
Deutschlandweit, ne? Also ich rede jetzt nur von Deutschland. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, dass mehr oder weniger alle Versuche genehmigt werden. Und wie gesagt, welche das sind, kann man, wie gesagt, bei unserer Datenbank halt mal schauen und sich auch ein eigenes Bild machen, wenn man möchte. Da sind so absurde Sachen dabei. Und das sind ja auch teilweise Dinge wie, da wird ein Versuchsaufbau irgendwie verfeinert, sozusagen. Ne? Also dann habe ich vielleicht irgendwie so ein Metallgerät, so ein rundes, was auf die Rückenhaut von Mäusen geschraubt wird. Die machen dann teilweise halt Versuche, um das zu optimieren. Also die machen dann noch gar nicht den eigentlichen Versuch, den sie machen wollen, sondern sie wollen erstmal gucken, ah, wie kann ich das denn, wo platziere ich das am besten, wie mache ich dieses, jenes. Also es geht auch teilweise darum, dass ich bestimmte Messinstrumente dann mal gucken will, wie ich das verbessern kann. Also das heißt, dass auch diese Versuche dann natürlich nicht irgendwas für den Menschen bringen.
Und um das nochmal klar zu wiederholen, das heißt, es obliegt nicht der Kommission zu prüfen, gibt es Alternativen, sondern es obliegt quasi dem Antragsteller zu überprüfen, gibt es alternative Methoden ohne Tierversuchen. Und ich meine, jetzt, das ist so bizarr, ja. Also ein Drittel Tierschützer, das heißt, die haben eh schon keine Mehrheit. Und selbst wenn, ist das, was die sagen, nicht bindend, weil dann die Behörde trotzdem entscheiden kann. Und so gesehen prüft eigentlich nur derjenige, der beantragt, oder nicht eben, ob es überhaupt alternative Methoden gibt. Das ist ja...
sehr absurd, genau. Und zumal, also das wird halt auch gerade schon angepasst, das Gesetz. Die hatten ja ein EU-Vertragsverletzungsverfahren am Hals, weil Deutschland die EU-Tierversuchsrichtlinie nicht ordnungsgemäß umgesetzt hat. Die hat die zu lasch umgesetzt. Beispielsweise war das ein ganz großer Kritikpunkt, der jetzt zumindest etwas in der neuen Fassung geändert wird, nämlich, dass nur der Antragsteller darlegen muss oder sagen muss, ja, gibt keine tierfreie Methode, ich habe das geprüft. Und da steht im Gesetz tatsächlich drin, der Versuch ist zu genehmigen, wenn das dargelegt wurde. Und wenn er das dargelegt, das heißt, es ist eine reine Plausibilitätsprüfung, hat er dazu 2, 3 Sätze geschrieben, ja oder nein. Und wenn dem so ist, dann musste der Versuch genehmigt werden, nicht? Und das wird jetzt entsprechend etwas angepasst, aber jetzt nicht unbedingt in dem Umfang, den wir uns jetzt gewünscht hätten, sage ich jetzt mal.
Das ist ja hardcore, ja. Und ich meine, wir reden immer so von Mäusen und Ratten. Jetzt ist es so, ich wohne ja in Mainz und in Ingelheim direkt gibt es ja einen großen Pharmakonzern, von daher ich weiß, dass da sehr viele Laborbeagles, also Hunde zum Beispiel, immer bei Leuten landen, die die Hunde dann aufnehmen. Da war ich dann auch wieder so ein bisschen geschockt, weil ich in meiner, ja, rosaroten Naivität gedacht habe, man beschränkt sich mittlerweile nur auf Mäuse und Ratten, wo du mich leider, muss man sagen, auch in die Realität geholt hast, wie das denn ist. Wann werden Nager und wann werden keine Nager verwendet. Ich finde immer noch das Richtige, es gibt kein richtiges Wort dafür. Das ist.
Ich sage ja eigentlich in der Regel auch mal verwendet oder benutzt sozusagen, weil das ist ja keine harmlose Geschichte, weil im Endeffekt steht ja in der Regel immer dann doch der Tod. Also egal, was mit denen gemacht wird, auch wenn vielleicht ein Versuch gemacht wird, der eine sogenannte leichte Belastung darstellt, ist es ja in der Regel am Ende immer noch so, dass das Tier fast immer getötet wird, nicht? Und gerade im Bereich, genau mit den, wo wir gerade über diese ganzen medizinischen oder Medikamente oder Medizinprodukte sprechen, genau, man nimmt nicht nur Ratten und Mäuse, die machen schon den Großteil aus von den Tieren, die halt in Tierversuchen verwendet werden, aber auch heutzutage werden immer noch Katzen, Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel, Fische, aber auch Affen verwendet. Jetzt fragt man sich ja natürlich, wann wird was denn benutzt? Und darüber hatten wir ja auch einmal kurz gesprochen, dass sozusagen in den Richtlinien, also im Europäischen Arzneibuch oder es gibt so eine Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die entwickeln halt auch verschiedene Richtlinien und empfehlen dort, welche Tiere wann benutzt werden. Und Vorschrift ist, wenn ein Medikament zugelassen werden soll, dann müssen halt verschiedene Daten vorliegen, unter anderem halt auch aus Tierversuchen. Und zwar, dass man einmal Nager und einmal Nicht-Nager nimmt. Und das heißt, Nager können dann halt, wie gesagt, Mäuse oder Ratten sein. Bei Nicht-Nagern kommt es immer ein bisschen darauf an, welches Medikament, in welchem Bereich das eingesetzt werden soll. Weil, wie du ja zum Beispiel Hunde sagst, Hunde werden oft im Bereich da eingesetzt, wo, wenn es ein Herzmedikament oder so ähnliches ist, sozusagen. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo wirkt das Mittel sozusagen. Und danach entscheidet sich das dann. Aber wie gesagt, es ist halt leider auch heutzutage immer noch so, dass alle möglichen Tiere halt verwendet werden. nicht? Und das auch gar nicht mal in so geringer Anzahl. Und insbesondere, wenn es um diese Giftigkeitsprüfungen geht, auch da ist es halt darauf ausgelegt, dass ein Teil der Tiere im Versuch an der Substanz halt bereits stirbt. Und die anderen werden früher oder später dann halt auch getötet, weil dann ja die Organe entnommen werden. Und dann guckt man sich halt an, welche Auswirkungen hat das auf die Organe und Ähnliches. Also da darf man sich auch, ich meine, manchmal gibt es ja immer noch diese Positivmeldung, oh, und da werden Hunde vermittelt oder da werden Ratten gerettet aus dem Labor. Das ist so ein minimaler Anteil. Also die Handvoll, die da lebend aus dem Labor rauskommen, dieser Anteil ist unheimlich gering und diese Tiere sind auch stark traumatisiert. Also meine Kollegin, die hat immer Laborbeagle und gerade ihr letzter, der war noch Jahre danach, hatte der Albträume und Verhaltensauffälligkeiten und alles. Also das ist schon richtig schlimm.
Absolut. Also so kam ich da auch drauf, weil ich auch eine Bekannte habe, die immer, das sind ja Meutetiere, die dann auch immer eine ganze Meute nimmt, meistens irgendwie 6, 7 Stück. Und die sind immer sehr, jetzt ist ja oft so die Argumentation, naja, es ist ja wichtig und für den Mensch und lebensnotwendig und würdest du ein Medikament nehmen, das, jetzt ist die Frage bei speziellen Medikamentenzulassung, lohnt es, ich finde kein anderes Wort.
Ist gerechtfertigt es vielleicht.
Ja genau, jetzt ist die Frage, rechtfertigt denn dieser Versuch überhaupt die Erfolgsquote? Also ich meine, das wird einem ja immer so verkauft, wie lebenswichtig das ist. Also ich würde jetzt ja denken, okay, wenigstens ist die Erfolgsquote irgendwie bei, ja, 100% oder wie auch immer.
Genau, eben nicht der Fall. Das ist nämlich das Absurde an der ganzen Sache, insbesondere bei den Medikamentenzulassungen. Also man, ganz kurz vielleicht zu dem Ablauf, es ist ja so, dass man erstmal eine bestimmte Substanz irgendwie identifizieren und finden muss und dann macht man halt verschiedene Labortests und wenn die sich dann als vielversprechend herausstellt, wird die halt an Tieren getestet. Unter anderem dann halt auch an Tieren, die halt, also die eigentlich jung und gesund sind und aber ja künstlich dann krank gemacht werden. Die werden ja in einer Art und Weise irgendwie, sage ich jetzt mal, krank gemacht, damit sie Symptome haben, die denen des Menschen ähneln, die an einer bestimmten Krankheit leiden. So, jetzt ist es aber natürlich was anderes, ob ich jetzt einen Menschen habe, der vielleicht, ich sage jetzt mal 60, 70 Jahre alt ist, sein ganzes Leben lang sehr ungesund gelebt hat und sich die Adern zugesetzt haben aufgrund der Lebensweise und dieser jetzt einen Herzinfarkt erleidet. Wie macht man das im Tierversuch? Man nimmt eine junge, gesunde Maus und bindet da ein Gefäß ab, was irgendwie zum Herzen oder erzeugt halt quasi künstlichen Herzinfarkt, indem eine Ader abgeschmiert wird. So. Und dann werden da halt daran Medikamente getestet. Also das ist ja an sich schon mal, hat ja schon mal nichts mit der Krankheit zu tun, die sich da halt natürlicherweise im Menschen entwickelt hat. Aber es wird halt gemacht, dann wird ein Medikament getestet und wenn ein Medikament im Tierversuch als sicher und wirksam gilt, dann werden die klinischen Phasen, wie sich das nennt, dann beantragt und entsprechend genehmigt und dann wird das halt an Menschen getestet. Und dann testet man halt erst an einer kleinen Gruppe von gesunden Menschen, dann in einer größeren Gruppe von Menschen, die an der bestimmten Krankheit leiden, gegen das Medikament, das helfen soll, und dann halt in einer noch größeren Gruppe. So. Und jetzt ist es ja so, dass alle Substanzen im Tierversuch ja ganz toll gewirkt haben, ja in diese klinischen Phasen reinkommen. Und dann, wenn man sich dann aber anguckt, wie viele, ich sage jetzt mal 100 Medikamente, die im Tierversuch toll gewirkt haben und nebenwirkungsfrei waren, gehen jetzt in die klinischen Phasen an den Menschen und auf den Markt kommen im Schnitt 10. Das heißt, wir haben eine Scheiterungsquote von 90% im Schnitt. Also das ist teilweise so, bei Krebsmedikamenten ist die sogar noch viel, viel schlechter. Da sind es eben 95% der Substanzen, die es gar nicht auf den Markt schaffen. Und die Hauptgründe sind halt, dass diese Medikamente im Menschen überhaupt nicht wirken oder halt so starke Nebenwirkungen verursachen, dass man die nicht mit gutem Gewissen anwenden kann. Und wenn man sich so eine Quote anguckt, das ist ja halt einfach katastrophal schlecht. Das heißt, ich hatte halt vorher ein System, was nicht im Mindesten vorhergesagt hat, wie der Mensch reagieren wird. Das wissen halt die meisten Menschen gar nicht. Das liegt aber unter anderem halt auch daran, dass die Tierversuchsbefürworter ja immer sagen, die ganzen Medikamente, die wir auf dem Markt haben, die haben wir ja nur wegen den Tierversuchen oder ohne Tierversuche hätten wir die gar nicht. Man sagt, naja, die sind nicht auf dem Markt, weil der Tierversuch so toll war. Ganz im Gegenteil, die Medikamente, die jetzt alle auf dem Markt sind, die haben wir, weil die in den Studien im Menschen gewirkt haben. Das muss man halt immer noch mal ein bisschen auseinanderklamüsern, weil das Problem ist ja halt auch, dass jedes Medikament ist mit Tierversuchen verbunden. Das ist leider einfach Gesetz, zumindest im Moment noch. Und das heißt, man kann ja nicht einfach sagen, ja, wir haben aber auch tolle Medikamente ohne Tierversuche. Das ist einfach nicht der Fall. Und es ist natürlich eine falsche Herangehensweise zu sagen, von allen Medikamenten, die wir haben, sind alle auf Tierversuche zurückzuführen. Ja, es geht gar nicht anders. Ja, also da wird ja auch Rosinenpickerei betrieben, indem man sich von den, ich sage jetzt mal, von den 100 Medikamenten, da beschreibt man jetzt 10 und sagt, ja, aber die sind so toll und die sind so toll und die sind so toll. Und dann wird einfach mal so völlig außer Acht gelassen, dass aber 90% halt nicht gewirkt haben, ne? Oder beziehungsweise halt einfach nicht auf den Markt gekommen sind. Das ist, wie gesagt, die Hauptgründe sind da die Nichtwirksamkeit oder dass die Nebenwirkungen so stark sind. Es gibt halt auch noch andere Gründe. Das können halt auch Gründe sein, wie das Medikament wirkt nicht viel besser als ein vergleichbares, was im Moment auf dem Markt ist. Aber selbst in dem Fall hat der Tierversuch ja eine falsche Aussage gemacht. Weil man hätte ja, das Medikament verfolgt man dann ja nur weiter, weil man ja davon ausgeht, dass es noch viel, viel besser ist als das, was auf dem Markt ist. Also ist selbst dieses Ergebnis dann halt nicht verlässlich, nicht?
Und vor allem, es ist ja auch exponentiell. Das heißt, es wurden ja schon vorher, wie du schon eben beschrieben hast, Tierversuche gemacht, um vielleicht dann für diesen Versuch wieder vorher irgendwas anderes zu optimieren. Also das ist ja dann auch vorher so eine Endloskette, die eben dann entsteht. Und jetzt frage ich mich natürlich, jetzt Stichwort irgendwie, du machst in dem Bereich Karriere, du machst deine Doktorarbeit, du willst, wir hatten es ja eben schon mit Richtlinien, Kriterien, oder ein Forschungsergebnis publizieren in Fachjournalen. Wo ist denn da, oder beziehungsweise auch bei Medikamenten ist der Tierversuch ja auch noch vorgeschrieben. Gibt es denn überhaupt, also Stand heute, eine realistische Möglichkeit, eben zum Beispiel an der Uni oder seinen Doktor zu machen, berühmt, bekannt, innovativ, wie auch immer zu werden, tierversuchsfrei?
Auf jeden Fall schwierig. Man kann natürlich Botanik machen, sage ich mal. Also das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, aber natürlich kann man sich Bereiche suchen. Das ist aber, wie gesagt, im Bereich Botanik, wo man dann mit Pflanzen arbeitet, ist das natürlich recht unkompliziert möglich. Aber sobald es dann halt so in die, ich sag mal, in Richtung Genetik geht, wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und das ist auch immer etwas, was wir von angehenden Doktoranden hören oder gerade Studierende, die dann halt sagen, boah, es ist total schwer, eine Doktorarbeit zu finden, wo keine Tierversuche gemacht werden. Und das ist halt leider in den Köpfen einfach noch so drin, dass Tierversuche sein müssen. Also ich habe das selber, ich habe Biologie studiert, ich habe selber im Studium, da wurde nicht kritisch irgendwie diskutiert, da wurde nicht gesagt, na, Tierversuche ist eigentlich gar nicht so toll, weil ja auch Tiere untereinander, die regeln ja auch sehr unterschiedlich und die Übertragbarkeit habe ich, bis ich mich hier auf den Seiten bei Ärzte gegen Tierversuche halt informiert habe, habe ich davon auch nie was gehört. Das ist nichts, was an einen herangetragen wird. Das ist nichts, was irgendwie kritisch diskutiert wird, weil ich da nämlich aus allen Wolken gefallen bin. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige Publikationen dazu. Aber weil natürlich die meisten kein Interesse daran haben, viele machen Tierversuche, haben ihre Karriere teilweise darauf aufgebaut, wollen das natürlich halt auch weiterhin machen. Es gibt halt aber Publikationen und die belegen Übertragbarkeit im Bereich der Grundlagenforschung von lediglich 0,3%. Das ist eine totale Katastrophe. Natürlich heißt es immer, Grundlagenforschung dauert und Grundlagenforschung hat jetzt keinen direkten, was ich ja vorhin schon meinte, da hat man jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Therapie oder die Heilung für einen Menschen irgendwie im Auge. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich von allen Ergebnissen, die ich aus Tierversuchen gewonnen habe, weniger als 1% halt auch im Menschen finde, dann muss ich mich doch fragen, ob ich im falschen System arbeite. Und das ist halt etwas, das kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Also es gibt viele, die, wir sind uns da bei den Zahlen einig, das Deutsche Primatenzentrum hatte auch diese Erfolgsquote, nannten sie es, von 0,3%, lange auf ihrer Homepage, haben die irgendwann runtergenommen, weil sie wahrscheinlich auch gemerkt hatten, ach, das kommt in der Öffentlichkeit gar nicht so gut an. Die sagen dann aber so, ja, das war ja nicht umsonst und da ist ja schon was rausgekommen, wo man ganz ehrlich sagen muss, also so wie Tierversuche uns oft von der Lobby verkauft werden, dass sie so unersetzlich sind, unerlässlich, dass es überhaupt nicht anders geht. Und wenn man sich dann mal aber wirklich die Zahlen dazu anguckt, das ist eine totale Katastrophe. Nichtsdestotrotz, jahrzehntelang hat sich das halt in die Köpfe eingebrannt. Sehr viele Forscher haben es halt gemacht. Man muss ja auch sagen, weil es lange auch jetzt nicht so viele andere tolle Methoden gab, die es heute gibt. Dazu kommen wir ja dann gleich noch, weil es gibt ja einen schönen Ausblick wenigstens. Ja, wer sitzt da in der Verteilung der Projektgelder oder halt auch bei den Fachpublikationen, wer entscheidet, welche Fachpublikationen dann wirklich veröffentlicht werden in Journalen. Das sind halt hauptsächlich ja halt auch Wissenschaftler, deren Karriere halt auf Tierversuchen aufbaut. Und es gibt leider Gottes wirklich wenige, die sich dann hinstellen und sagen, das ist ziemlicher Murks. Da gibt es halt leider einfach nicht so viele, weil man wird da sehr, sehr stark angegriffen. Es ist ein heiß emotional diskutiertes Thema. Es wird uns ganz oft Forschungsfeindlichkeit unterstellt, was überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Also das ist natürlich eine Art, wie man mundtot zu machen. Wir sind ja nicht gegen Forschung. Wir sind nur gegen Forschung mit Tieren.
Also im Gegenteil. Also ich sage im Gegenteil. Also das ist ja das, was mich bei der Sache, wie wir uns schon unterhalten haben, auch so wütend gemacht hat. Wir stellen uns, ich meine jetzt gerade so mit Blick auf Corona, da stellen wir uns hin. Ja, wir haben hier einen Impfstoff in Deutschland entwickelt. So weit, so gut. Wir haben dies gemacht, wir haben jenes gemacht. Wir stellen uns hin, dass wir angeblich so einen tollen Tierschutz haben, den wir definitiv nicht haben, und wie innovativ wir sind und Made in Germany und so weiter. Ich meine, klar, wenn da jetzt irgendein Prof ist, der, keine Ahnung, vor 50 Jahren da seine Professur oder was gemacht hat, dem würde ich ja auch heute überhaupt nicht ankreiden, dass er das gemacht hat. Das ist ja auch gar nicht das Thema. Was ich aber so erschreckend und so ernüchternd finde, allein das Wort Forschung, ja, ich meine, wird ja auch gern mit uns, mit Deutschland und was weiß ich verbunden. Jetzt würde ich mir doch denken, es gibt da einen stattlichen Fonds an Geldern, wo eben zum Beispiel innovative Forschung gefördert wird, die zum Beispiel eben auch tierversuchsfrei ist, und da kommen wir auch gleich zu, und damit nicht nur tierversuchsfrei ist, sondern eben auch viel besser im Ergebnis für den Menschen ist. Also, ich meine, wir haben Quantencomputer und wir haben globale Vernetzung und machen mit 3D-Modellen und allem ähnlich. Ich bin ja so ein Grey's Anatomy Junkie. Und ich meine, das Interessante ist, dass, wie wir jetzt so gesprochen haben im Vorfeld, dass Dinge, zum Beispiel jetzt, die in der Serie dargestellt werden, eben gar kein Sci-Fi sind, sondern tatsächlich Realität sind, zum Teilweise. Aber ich weiß, dass wir als Innovationsstandpunkt Deutschland oder Europa da halt noch in zwei Jahrtausende irgendwie zurück sind, so gefühlt, ja. Ich finde, da ist so viel vertane Energie und so viel Tiere. Und ich habe gerade auf eurer Webseite einen Artikel gelesen, 4 Millionen unerwünschte Tiere in deutschen Tierversuchslaboren getötet, ja. Wenn ich das dann lese, denke ich mir einfach so, warum ändert da keiner was? Aber ich meine, dafür seid ihr eben da, um darauf aufmerksam zu machen. Ich bin mir sicher, dass jetzt viele, die zuhören, mit Sicherheit schon seit einigen 10 Minuten mit offenem Mund da sitzen, weil, wie du eben schon gesagt hast, das einem oft so, ja, einfach falsch verkauft wird. Ich meine, kann man nicht anders beschreiben, ja. Das ist eine Riesenlobby, die ist da interessiert. Jetzt ist aber die Frage, welche Möglichkeiten gibt es oder wie kann denn eben die Zukunft sein? Und ich habe ja schon viel gelernt von dir, dankenswerterweise, und habe mir auch schon diesen tollen, den verlinke ich auch in den Shownotes, zum Beispiel diesen tollen Animationsfilm zu euch zum Multi-Organ-Chips angeschaut, der mich persönlich gerade als Technik-Freak wahnsinnig fasziniert hat. Also A ist der mega gut,
Dankeschön.
Der ist super in der Erklärung, ganz toll. Also wie gesagt, verlinke ich, lohnt sich definitiv anzuschauen, aber du erzählst uns auch gleich was zu dem Multi-Organ-Chip. Und was es bei euch auch noch gibt, musst du jetzt gleich zwei Sachen beantworten, ist, ihr habt diese NAT-Datenbank bei euch, wo man, ja, das erklärst du uns jetzt richtig, was man da suchen kann. Also das Thema NAT oder NAT-Datenbank, ich weiß nicht, wie es richtig gesprochen wird, und das Thema Multi-Organ-Chips.
Ich würde sogar noch mal einen Schritt vorher gehen sozusagen, weil das sind ja dann schon, also gerade Multi-Organ-Chips sind ja schon recht komplexe Gebilde, aber es kommt halt immer ein bisschen auf die Fragestellung an. Um jetzt noch mal ganz kurz zu Botox den Bogen zu schlagen, es gibt ja bereits einen zellbasierten Test, der die Konzentration von diesem Botulinumtoxin sehr, sehr genau messen kann. Das heißt, das ist nämlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass es einfach nur diesen LD50-Test an den Mäusen gibt. Nein, es gibt einen Zelltest, mit dem man die Konzentration von diesem Gift halt bestimmen kann. Und bereits 2011 hat eine Firma, also Allergan war das, Marktführer, die haben bereits 2011 diesen Zelltest für sich validieren können. Also validieren heißt einfach, dass man halt zeigen kann, dass der vernünftige Ergebnisse bringt. Das muss zwar jede Firma für ihr Produkt nochmal quasi für sich selber nochmal sozusagen etablieren im Labor. Aber gut, das ist jetzt halt auch schon 10 Jahre her, ne? Also Merz hat 2015 nachgelegt, Ipsen 2018. Es gibt aber noch beispielsweise Sloan Pharma, die nehmen immer noch den LD50-Test an den Mäusen. Die haben zum Beispiel 2019 beim LPT-Labor, also hier, das wird ja vielen auch ein Begriff sein, LPT-Labor Hamburg, das war ja da, wo Soko Tierschutz da diese ganzen fürchterlichen Missstände aufgedeckt hat. Das ist zum Beispiel ein Auftragslabor, die halt diesen LD50 im Auftrag halt durchführen. Und Sloan Pharma hatte 2019 dort diese LD50-Test an 46.800 Mäusen noch in Auftrag gegeben, zum Beispiel. Ne? Und das, obwohl, und das ist nämlich auch immer das, deswegen, was die Tierversuchslobby immer sagt, es wird ja nur gemacht, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt. Man sagt, es gibt schon wirklich lange einen Zelltest. Und wenn diese Firmen da mal, natürlich ist es ist nicht so wie Kuchen backen. Ich nehme dann 500 Gramm Mehl und so viel Zucker und so weiter und dann wird das ein Kuchen. Das ist im Labor natürlich ein bisschen anders. Das ist natürlich aufwendiger. Da muss man ein bisschen mehr variieren. Das ist dann halt für die Umstände dort sozusagen zum verlässlichen Ergebnis kommt. Aber wenn andere Firmen das vor 10 Jahren schon geschafft haben, dann kann das wirklich nur an Motivationsproblemen, sage ich mal, liegen.
Entschuldige, aber bei dem Zelltest habe ich ja schon von dir gelernt, da muss man sich ja nur einmal den richtigen Baukasten zusammensetzen, um für irgendwas den Test zu entwickeln und dann ist er aber eben da, ne?
So ungefähr, genau. Es ist natürlich ein bisschen komplexer, weil wie viel muss ich vielleicht 5 Milliliter von dem Reagenz weniger nehmen oder das muss man halt so ein bisschen austüfteln sozusagen. Aber das ist halt auch kein Ding der Unmöglichkeit und das ist auch etwas, was ich einfach nicht verstehe, warum dann gewisse Firmen einfach ja keine Deadline gesetzt wird, dass man sagt, so, die haben hier 2011 das alles schon hingekriegt, ihr habt jetzt 2 Jahre, aber dann habt ihr bitte einen Zelltest.
Es gibt keine gesetzliche Nummer, die jetzt sagt, dann ist irgendwann mal Schluss. Das heißt, 2011 gab es den Test oder die ist dann eben so lange, also ich meine 10 Jahre, das ist ja jetzt, also,
ja, also es,
ich meine, wir reden ja hier wieder von innovativer Forschung.
Genau. Eben, ne? Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Also jeder Test, es ist zum Beispiel speziell für Botox, ist halt beides noch erlaubt. Also die sagen, okay, der Zelltest ist anerkannt, das muss jeder Hersteller für sein Produkt selber nochmal validieren. Man darf aber auch noch weiterhin den LD50-Test machen. Und die haben dann, Ähnliches gilt halt für sehr viele andere Teststrategien. Die haben aber eine unheimlich lange Übergangszeit, wenn sie denn eine haben. Also die tierversuchsfreien Methoden müssen auch viel mehr können als die Tierversuche. Ein Tierversuch wird ja nie validiert. Der wird halt einfach gemacht, weil der schon seit, was weiß ich, ich weiß nicht, wie vielen Jahren gemacht wird. Also der LD50-Test, der wird, glaube ich, irgendwie in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wird er irgendwie entwickelt, durchgeführt regelmäßig. Der musste sich ja nie unter Beweis stellen, ob der jetzt wirklich gut ist. Der wurde halt einfach gemacht. Und bei den tierfreien Methoden ist es so, die müssen ein Validierungsverfahren durchlaufen, was unheimlich aufwendig ist, wofür es eigentlich in der Regel überhaupt gar keine Gelder gibt. Und ja, das kostet halt einfach Zeit und Geld. Und so nach 10 bis 15 Jahren hat man dann vielleicht endlich mal einen validierten Test. So, das muss man dann halt auch erstmal, ich sage jetzt mal, durchhalten. Vor allen Dingen, weil es dafür gibt es keine Credits. Also da interessiert sich kein Journal für, sozusagen. Also damit kann man jetzt kein Geld machen, sozusagen. Da wird auch kein Geld für bereitgestellt. Das ist eigentlich ein absoluter Irrsinn. Und dann kommen noch dazu, die müssen sich an Ergebnissen von Tierversuchen validieren, wo wir jetzt ja schon gesehen haben, dass die keine guten Ergebnisse liefern. Also das ist eigentlich völlig absurd, das Ganze. Aber das nur noch mal, naja, so am Rande ist es jetzt gar nicht gewesen. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, wie gesagt, selbst ein Zelltest mit, ich sage jetzt mal, einer einfachen Zellkultur kann schon Tierversuche, nicht jeden, aber bestimmte hervorragend definitiv ersetzen. So.
Und ich meine jetzt auch nichts, ich meine, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dem Botox rumhacken, aber es nervt mich halt faktisch einfach, weil gibt es denn für Botox einen medizinrelevanten Bereich? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand einen Unfall hatte oder so, also wir reden jetzt mal von den Sachen und braucht danach vielleicht eine kosmetische Operation, weil er irgendwie verbrannte Haut hat. Also davon reden wir jetzt natürlich nicht mal ganz so primär, weil ich behaupte, dass auch definitiv eben die Mehrheit ist, sondern da geht es ja echt um dieses Thema ihr Wangen oder Lippen oder, also das ist doch nichts. Ich weiß nicht, wir fehlen, obwohl wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, du mich da schon so, ich finde da einfach immer noch keine Worte für so ein sinnloses, unnötiges Ding, ja. Und von wegen, es sind nur Mäuse oder es sind nur Nager. Ich meine, klar, da sind wir uns eh einig, dass da eben so ein Haufen Lebewesen elendig krepieren muss, wie du eben schon gesagt hast, über 2-3 Tage irgendwie vielleicht erstickt, damit sich irgendjemand dieses Nervengift, jetzt muss ich ein bisschen meine Wortwahl zähmen, in die spritzen lassen kann, um dann da, das ist.
Es gibt auch hardcore medizinische Verwendung dafür. Also zum Beispiel bei Schielen oder wenn man einen sogenannten Schiefhals hat oder bei einer übermäßigen Schweißproduktion, bei Blasenfunktionsstörungen.
Verstehe ich alles. Halt also das ist,
Indikationen, wo es zugelassen ist, aber man schätzt so ungefähr, dass ungefähr die Hälfte der ganzen Botox-Präparate halt für die Schönheit. Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja halt auch kein Kosmetikum. Ne? Also es wird ja in die Haut injiziert. Das heißt, es gilt als Medizinprodukt sozusagen. Also es unterliegt den Arzneimittelrichtlinien und ist verschreibungspflichtig, darf auch nur von approbierten Ärzten, also Ärzten mit einer Approbation, auch verwendet werden. Aber nichtsdestotrotz, also es ist auch ein sehr lukratives Geschäft. Aber jetzt,
ich weiß nicht, ob du das weißt, man liest doch immer von diesen Botox-Partys.
Habe ich keine Erfahrung mit, muss
ich sagen. Kommt dann ein Arzt? Nein, das hast du auch gar nicht nötig, abgesehen davon. Um Himmels Willen. Nein, aber ich meine, ich kenne das von früher, von meiner Mutter, von Tupper-Partys. Ich meine, du bringst mich da jetzt auf ganz dumme Gedanken irgendwie. Das heißt, dann kommt dann irgendein Arzt mit den Spritzen dahin und da muss ich noch mal ein bisschen, weil du eben ja gesagt hast, das dürfen nur Ärzte. Na okay, ich will die Richtung eigentlich gar nicht weitergehen, weil ich glaube, da werde ich nur frustrierte irgendwie.
Nein, wahrscheinlich
lass uns lieber
zu weit.
Über was Besseres reden.
Genau, ja, wir wollten ja noch bei den tierfreien, humanbasierten Testmethoden oder generell Forschungsmöglichkeiten noch mal ein bisschen was erzählen. Genau, weil, wie gesagt, auf der einen Seite, klar, Tierversuche liefern keine verlässlichen Ergebnisse. Aber auf der anderen Seite muss man ja halt auch sagen, wir wollen halt auch mit Positivbeispielen arbeiten. Das ist uns halt auch sehr wichtig, weil wir sind ja nicht gegen Forschung. Wir sind auf jeden Fall für Forschung und ich will auch weiterhin Medikamente haben. Und es gibt halt, wie gesagt, heutzutage wirklich ganz, ganz tolle tierfreie Methoden, die, wie gesagt, auch sehr oft auf menschlichen Zellen basieren. Also ein großer Durchbruch war beispielsweise 2012 der Nobelpreis für einen Forscher, der die induzierten pluripotenten Stammzellen ja quasi entdeckt hat oder da ja den Weg geebnet hat. Und zwar sind das eine Methode, da kann man ganz normale Hautzellen zum Beispiel nehmen, beispielsweise vom Patienten, und kann die im Labor so zurückprogrammieren, sodass sie so eine Art Stammzellzustand erreichen. Stammzellen, menschliche Stammzellen, die können sich ja in alle möglichen Zellen des Körpers entwickeln. Also zum Beispiel zu Nervenzellen oder zu Darmzellen oder zu Leberzellen oder Herzzellen. So. Man konnte natürlich auch bisher, wenn von Patienten jetzt eine Biopsie entnommen wurde, da kann man natürlich dann auch diese Zellen dann nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Leberbiopsie war. Aber wenn das jetzt nicht sowieso gerade medizinisch nötig ist, ist es natürlich ein Eingriff, der ein bisschen unverhältnismäßig ist in der Regel. So, und dann ist das halt eine tolle Methode, dass man halt einfach Hautzellen nehmen kann. Das ist ja wenig invasiv. Und die dann zurückprogrammiert und dann wieder durch Zugabe von verschiedenen Substanzen zu einer bestimmten Zellart programmieren kann. Also zum Beispiel zu Leberzellen. Und dann hat man Leberzellen von diesem Patienten, ohne dass man eine Leberbiopsie gemacht hat. Und man kann daraus sogar auch so Mini-Organe wachsen lassen. Also die sind nur irgendwie Millimeter groß. Die bilden aber spontan halt auch schon verschiedene Zellstrukturen aus. Also es ist natürlich jetzt nichts, wo man sagt, okay, ne, ich habe hier ein Organ und das kann ich dann irgendwann transplantieren. Also darum geht es jetzt nicht, aber es geht halt darum, dass sie schon auch wirklich physiologisch relevante Eigenschaften von diesem Organ dann halt auch zeigen. Ne? Auch gerade so, wie gesagt, Mini-Organe oder Organoide nennt es sich dann. Da kann man wunderbar Forschung mitmachen, beispielsweise gerade halt auch diese Darmorganoide, die bilden wirklich alle Zellen aus, die auch der Darm halt selber hat. Ne? Und man kann dadurch dann die Aufnahme von verschiedenen Substanzen in den Körper zum Beispiel testen. Oder man kann halt testen, wie wirkt dieses Medikament auf die Leberzellen oder auf die Herzzellen.
Und ich meine, man muss das gerade noch mal kurz, entschuldige, aber gerade noch mal kurz sagen, von diesem entsprechenden Patient, also man liest ja immer wieder von dieser personalisierten Medizin, davon sprechen wir ja sogar schon. Also das heißt, ich muss also eine Hautschuppe, ein Haar oder sonst was, das heißt, es muss schon gar nicht mehr invasiv eine Biopsie gemacht werden, wenn jemand mit einer vielleicht sehr speziellen, schwierigen Erkrankung irgendwas braucht, sondern man kann von diesem Patient durch die Entnahme von zum Beispiel eben Haar- oder Hautschuppe für ihn spezifisch theoretisch eine Anpassungsforschung betreiben.
Ja, kann man machen. Also die Zelle muss noch lebend sein, das heißt Schuppe geht dann halt nicht, weil das wäre dann ja totes Material. Also es müssen lebende Zellen sein. Aber so gesehen kann man das machen, genau. Also wie gesagt, wenn man eine Biopsie sowieso nehmen muss, dann kann man natürlich auch sehr gut diese Zellen nehmen. Aber wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, dann kann man diese Zellen halt hervorragend verwenden. Oder personalisierte Tumorbehandlung gibt es halt bereits, ne? Also dass Minitumore sozusagen gezüchtet werden können, ne? Also da wird dann ja in der Regel dann sowieso eine Biopsie genommen. Da gibt es Firmen, die das anbieten, ne? Dass die halt so Minitumore züchten und dann von eine ganze Batterie von und dann parallel ganz, 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 ganz schnell verschiedene Krebsmedikamente testen können. Weil gerade bei Krebs ist ja wirklich, Zeit ist da ja wirklich alles. Und viele Patienten, die aber vielleicht den gleichen Tumor haben, reagieren völlig anders auf verschiedene Chemotherapeutika zum Beispiel. Da verliert man ja unheimlich viel Zeit. So, und wenn man halt diese ganz, ganz viele Minitumore hat im Labor sozusagen und daran dann diese verschiedene Medikamente testet, kann man dann genau das Medikament rausfinden, was das Tumorwachstum am besten bremst oder sogar vielleicht umkehrt oder ähnliches. Da spart man unheimlich viel Zeit. Also das wird halt auch sowieso schon gemacht. Forschung mit Mini-Organen wird halt auch bereits gemacht. Man kann die halt entweder als einzelnes Organoid sozusagen haben, man kann aber die auch verschalten. Und da gibt es halt auch viele, ja auch einige Anbieter, die halt diese Multi-Organ-Chips anbieten. Wie es schon sagt, Multi-Organ, also mehrere Organe auf einem Chip. Und der ist so Scheckkarten groß. Das ist so ein kleines Mini-Reaktionslabor, könnte man schon fast sagen. Da sind so verschiedene Kompartimente. Und da kann man halt die Organe reinsetzen. Also beispielsweise habe ich in der einen Kammer habe ich ein Herzorganoid, in dem anderen so eine Mini-Leber und vielleicht noch einen Mini-Darm und irgendwie vielleicht noch Nierenzellen, also so ein Nierenorganoid. Und diese Kammern sind halt auch verbunden miteinander durch so eine Art, man kann schon fast sagen, so wie so ein künstliches Kreislaufsystem. Das heißt, da wird eine Nährlösung durchgepumpt, die die am Leben erhält sozusagen. Und es können dann halt verschiedene Medikamente oder überhaupt Substanzen halt dazugegeben werden. Die können dann injiziert werden sozusagen. Also man kann zum Beispiel gucken, ja, ich habe jetzt irgendwie ein Medikament, das soll als Tablette eingenommen werden. So, dann würde ich das halt erstmal in die Darmorganoidkammer geben und gucken, so wie wirkt das denn da? So, und dann geht das dann aber, das ist ja wie unser Blutkreislauf sozusagen, das geht dann halt weiter, diese Substanz, und landet dann beim Leberorganoid zum Beispiel. Und da kann man gucken, so wirkt das vielleicht toxisch auf die Leber? Wie baut die Leber das um? Und sind vielleicht die Produkte, die dann daraus entstehen, weil die Leber verstoffwechselt dann ja irgendwas, ist das vielleicht etwas, was dann negativ auf das Herzorganoid dann wirkt und ähnliches. Und so kann man diese Substanzen testen. Und das ist halt unheimlich gut, weil das heißt ja immer von der Tierversuchslobby, wir brauchen aber den Gesamtorganismus. Man sagt, ja, aber es ist ein falscher Gesamtorganismus. Die Maus ist halt kein Mensch. Natürlich gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch unheimlich viele Unterschiede. Und wir haben ja jetzt vorhin gehört, wie schlecht da die Übertragbarkeit ist, und im Vorhinein kann man sowieso nicht sagen, wie etwas wirkt. Das weiß man immer erst, wenn man es am Menschen testet. Und hier habe ich halt ein System, was zwar ein bisschen einfacher sozusagen ist, ein bisschen reduzierter, aber es ist ein relevantes System, weil ich die ganzen Informationen, das sind alles Zellen, das sind Mini-Organoide, die auf menschlichen Zellen basieren, auf einem realen Menschen. Und dass das auch wirklich richtig, richtig gut funktioniert, wurde in den USA halt mal gezeigt. Und zwar hat man da Medikamente getestet in so einem Organchip. Also die haben 10 Medikamente genommen, die erstmal auf den Markt kamen, aber dann auch vom Markt wieder zurückgezogen worden sind, weil die halt verschiedene schwere Nebenwirkungen gezeigt haben, als sie bei der Bevölkerung eingesetzt wurden. So, das heißt, das sind ja Medikamente, die sind auf den Markt gekommen. Das heißt, die haben im Tierversuch auf jeden Fall sehr, sehr gut gewirkt. Die sind auch noch durch die klinischen Studien gekommen, aber in der breiten Anwendung hat man gesehen, die Menschen haben da schwere Nebenwirkungen von. So, das konnte man halt vorher nicht richtig abschätzen. Dann hat man diese 10 Medikamente im Multi-Organ-Chip-System getestet und hat herausgefunden, dass in 7 von 10 Fällen der Multi-Organ-Chip die Nebenwirkung korrekt vorhergesagt hat. Der Tierversuch hat keine einzige
Nebenwirkung. Das muss man nochmal überlegen. Der Tierversuch hat 0 von 10 und der Multi-Organ-Chip hat 7 von 10.
Genau.
Und wenn man sich dann noch überlegt, die Leute haben vielleicht bleibende Schäden durch ein Medikament, was auf den Markt kommt, dann kann man, also die Tiere geschont, vielleicht noch Menschenleben gerettet, Zeit gespart, also ist jetzt schwierig, ein Argument dagegen zu finden.
Also gerade wenn man sich das dann halt in der Kombination dann anguckt, beides, ne, auf der einen Seite dann einfach, wie grausam und schlecht Tierversuche an sich sind und was für tolle neue Methoden es halt inzwischen gibt. Da kann man wirklich nur sagen, da muss doch eigentlich rein investiert werden. Das wird aber leider nicht gemacht. Das ist ja halt immer das Problem. Da hatten wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Wir machen immer eine Fördertabelle und wir sehen halt, dass ungefähr knapp 1% aller Fördergelder in tierfreie und 3R-Verfahren investiert wird und 99% in Tierversuche. Wo man sich ja eigentlich fragen muss, also wenn das Potenzial so hoch ist, warum kommt da nicht mehr Geld rein? Und das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir sagen, das muss bekannter werden, dass die tierfreien Methoden einfach viel, viel besser sind. Und unter anderem deswegen haben wir halt letztes Jahr im Sommer eine Datenbank gelauncht, die NAT Database, also NAT für Non-Animal Technologies, also für nicht-tierische Technologien oder Methoden. Und da sammeln wir, kein Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir befüllen kontinuierlich, ja, mit allen möglichen tierfreien, humanbasierten Methoden, die wir da verzeichnen, kann man auch gerne mal selber reinschauen. Es ist nicht allzu kompliziert. Die ist auf Deutsch und auf Englisch, haben wir die aufgebaut. Und da kann jeder einfach mal reinschauen und, was weiß ich, mal Brustkrebs eingeben oder Alzheimer oder so Lungenchips zum Beispiel waren auch in der Corona-Forschung, wurden die
wollte
auch.
Wollte ich gerade sagen, da habe ich jetzt wegen aktuell, also in der Zeit, wo wir die Folge aufnehmen, betrifft uns das Thema ja immer noch. Ich will gerne daran denken, wie lange uns, wenn wir nochmal eine Folge aufnehmen, werden wir wahrscheinlich immer noch drüber reden. Aber das fand ich auch wieder natürlich auch als Nerd unfassbar spannend. Ich habe jetzt eine Studie gefunden, wo eben Covid-19-Forschung humanes 3D-Modell enthüllt, neues Angriffsziel zur Verhinderung schwerer Verläufe. Ja, wo ich so denke, hey, das klingt doch nach Forschung, auch für mich als Laie. Und wenn ich dann natürlich höre, 1% der Förderanträge nicht tierversuchsfrei, also ich würde da einfach gerne mal irgendwo in vielen Köpfen so ein bisschen aufräumen. Und das ist ja auch das, was immer so missverstanden wird. So, mir geht es ja als Veganer so ähnlich, ihr wollt so alles ändern. Ja, wollen wir, aber es wird ja auch oft verkannt. Es verlangt ja jetzt keiner, also klar, es wäre natürlich am schönsten, es wird von heute auf morgen gehen, aber man muss ja auch realistisch sein. Aber wenn man dann halt in so einem Bereich einfach sieht, ich meine, wenn es 10% wären, das wäre jetzt auch nicht so toll, aber wenn man da mal so eine Steigerung einfach sehen würde, ja, und dann in einem Jahr sind es vielleicht 15% oder dann wüsste man wenigstens, okay, geht zwar langsam, aber man würde so einen Trend erkennen, aber es wird einfach irgendwie gebremst. Und wenn ich jetzt gerade sehe, die ganzen jungen Leute, die auf die Straße gehen und fürs Klima, da ist ja auch in der Generation ein ganz anderes, neues Bewusstsein. Jetzt stelle ich mir vor, das sind ja eben viele Studenten und die wollen jetzt Medizin oder Gentechnik, Bio oder was in die Forschung gehen und gehen da wirklich voller Elan ins Studium und Klima und leben fleischfrei oder sonst was und kommen dann an diesen Punkt, wo wir vorhin schon waren. Und dann kriegen die gesagt, ja, nee, aber ohne Tierversuche geht nicht. Ich meine, wie bizarr. Das heißt, die forschen an tierversuchsfreien Methoden und würden dann gezwungen, einen Tierversuch. Das ist ein so absurdes Ding, was uns aber, und das ist das, was mich so wütend gemacht hat und auch so traurig gemacht hat nach unserem Vorgespräch, was uns wirklich einfach falsch in der Öffentlichkeit irgendwie verkauft wird. Ich meine, klar, da lügt keiner in dem Sinne, aber es werden eben viele Informationen weggelassen. Ich meine, bei Fleisch, klar, mittlerweile kennen wir die ganzen Dokus, die auch in Primetime laufen und so weiter, aber bei den Themen wird dann einfach wirklich sehr krass, sehr sauber um diese ganzen Dinger drumherum geschifft und das wirklich so verkauft, dass das sinnvoll wäre, ja. Also diese NAT-Datenbank verlinke ich natürlich auch in Shownotes, die kann ich echt mal empfehlen. Also da mal durchzustöbern, das macht echt Hoffnung und macht echt Mut, dass man eben sieht, zumindest bewegt sich was, ja.
Ja, wir haben das ja immer schon so mitbekommen, wir haben mit denen, was es da so für tolle Methoden gibt. Und da kamen wir dann halt irgendwann zu, dass ich sagte, aber es gibt ja gar kein generelles Verzeichnis. Diese Informationen sind extrem verteilt, ne? Und deswegen, das war halt ein ganz, ganz wichtiger Grund für uns dann halt auch zu sagen, so, wir brauchen das Wissen, was wir jetzt ja so haben, das müssen wir eigentlich mal bündeln und das müssen wir halt auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen, ne? Ansonsten, wenn jemand tierfreie Methoden halt mal googelt, da findet man vielleicht ein, zwei Sachen oder ähnliches. Das ist nämlich auch das Ding, dass die Tierversuchsorganisationen oder die das so promoten, sage ich mal, die Lobbyorganisationen, also da heißt es dann irgendwie Alternativmethoden und dann werden zwei, drei genannt in ein paar Sätzen. Auf der einen Seite haben die noch nicht mal Multiorganchips erwähnt, was ich eigentlich eine ziemliche Unverschämtheit finde, weil die schon unheimlich viel leisten. Und da dann noch nicht mal ein Wort darüber zu verlieren, das ist schon eine sehr, sehr, sehr bewusste Manipulation.
Ja, das ist eben genau dieses entscheidende Informationen weglassen ist natürlich auch. Aber also wie gesagt, die Datenbank kann ich wirklich empfehlen, weil die auch, wie du eben schon gesagt hast, wirklich von euch so aufbereitet ist, dass die eben jemand zumindest verstehen kann, der jetzt aus dem Bereich gar nicht kommt, aber es ist unfassbar spannend. Wie gesagt, verlinke ich. Ich kann diesen Film von euch empfehlen, weil das einfach für mich eine komplett neue Welt war, wo ich so denke, hey, was geht? Ja, also die mit den Stammzellen und dann mit diesen Multi-Organ-Stammzellen-Chip, nenne ich es jetzt mal so für mich. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn mir ist bewusst, ja, die ihr jetzt zuhört, ihr habt heute. Deswegen, ich habe es ja vorhin gesagt, wir fangen mal sanft an, dann kommt noch harte Kost, ja. Aber umso wichtiger ist es einfach, dass die Leute darüber Bescheid wissen, weil, wie gesagt, selbst mir persönlich ging es so, dass ich tatsächlich etwas zu, ich bin halt auch ein positiver Mensch, aber wie gesagt, ich dachte einfach, wir wären weiter, ja. Also, wenn man jetzt mehr über euch erfahren will, ganz klar, also Ärzte gegen Tierversuche Webseite, aber man kann natürlich auch noch mehr, also man kann Mitglied werden, man kann Fördermitglied werden, hau einfach mal alles raus, wo die Leute euch unterstützen können, euch anschließen können. Ich weiß, ich treffe euch ja regelmäßig auch auf Messen, muss ich im Übrigen auch mal ganz klar sagen, hab euch viel, also sowohl auf kleineren Demos, wie jetzt zum Beispiel hier bei mir in Mainz, einen Stand von euch gesehen, aber auch auf großen Veganmessen Stand von euch gesehen. Und was mir bei Ärzte gegen Tierversuche schon immer aufgefallen ist, ist, dass ihr eine wirklich gute Informationskultur habt. Also man trifft am Stand wirklich auch immer Leute, egal ob da jetzt eine 70-jährige Omi kommt oder irgendein Jugendlicher kommt, die das wahnsinnig toll erklären können, die auch sehr einfühlsam damit umgehen können, die sehr professionell auftreten, die auch überhaupt nicht jetzt irgendwie überheblich oder so sind. Also das muss ich wirklich mal sagen, wenn ihr irgendwo einen Stand seht, geht hin. Also ich habe definitiv nur gute Erfahrungen gemacht, so kam mir auch der Kontakt zustande. Aber es gibt mit Sicherheit sehr viel mehr Möglichkeiten, euch zu unterstützen und die wirst du uns jetzt aber sagen.
Danke erstmal. Freut mich natürlich sehr und werde ich auch weitergeben. Und ja, genau, wir sind da ja, ich sage jetzt mal, recht breit aufgestellt. Also was man zum Beispiel machen kann, auf jeden Fall gerne bei uns Mitglied werden. Mitglied kann man werden, wenn man Arzt oder Naturwissenschaftler ist. Alle anderen können Fördermitgliedschaften erwerben. Man kann uns aber auch einfach so durch Spenden unterstützen. Wir sind nämlich ein eingetragener Verein und arbeiten komplett spendenbasiert. Des Weiteren, was du gerade meintest, so bei Demos oder Aktionen oder so, das machen ganz häufig unsere AGs. Das heißt, man kann auch sich in unseren AGs engagieren. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Kann man einfach mal gucken auf unserer Homepage, wo da in der Nähe was wäre und kann sich da sehr gerne beteiligen. Wir freuen uns da immer über neue Mitmacher auch. Und ja, wir halten aber auch zum Beispiel an Universitäten halt auch Fachvorträge. Das macht dann eher so unser Wissenschaftsteam, in dem ich auch mitarbeite und des Weiteren Informationen natürlich verbreiten. Das ist natürlich auch total wichtig. Petitionen unterschreiben, die gerne auch teilen. Ja, je mehr Informationen man selber hat, desto mehr kann man halt auch. Ich merke das ja auch immer wieder im Freundeskreis, wenn ich dann erzähle, wo ich arbeite und merke dann halt auch einfach, dass, obwohl ich Biologie studiert habe und natürlich dann halt auch noch viele aus dem Bereich kenne, dass da das Wissen halt auch gar nicht so da ist. Eben weil es liegt halt nicht aus der Straße. Das muss man sich wirklich dann erarbeiten und wir versuchen das halt so gut wie möglich dann zusammenzutragen. Und was uns auch immer wichtig ist, dass wir auf jeden Fall halt auch immer Quellen haben, ne? Also dass wir uns auf Publikationen beziehen oder auf Pressemitteilungen von Unis oder Ähnliches, also dass wir da auch wirklich schauen, dass wir da valide Informationen dann entsprechend rausgeben. Wie gesagt, diese ganzen Sachen ist nur dank der Hilfe von ganz vielen tollen Menschen möglich, worüber wir auch wirklich sehr, sehr dankbar sind, dass wir da so tolle Unterstützer haben, die unsere Arbeit schätzen und möchten das natürlich auch noch, solange es geht, weitermachen, bis die Tierversuche dann abgeschafft sind.
Das ist unser Ziel. Nein, ich kann das auch wirklich bestätigen, auch jetzt im Vorfeld mit der Anfrage. Ihr seid da wirklich super engagiert, indem ihr dann auch jetzt so eine Anfrage wie von mir A, überhaupt mal beantwortet, machen ja auch nicht alle. Und vor allem auch, ihr fragt dann vorher nach, über was willst du genau reden und wer ist dann so der Spezialist, also wer kann ich unterschreiben. Also ich danke dir erstmal ganz herzlich für die wahnsinnig vielen Informationen und für deine Zeit. Hoffen wir einfach, es gibt eine Frage, die unabhängig von dem Thema jeder nochmal am Ende beantworten darf. wenn jetzt, sage ich mal, die gute Fee zu dir käme und du für dich persönlich, für den Bereich, für deine Arbeit, whatever, ich meine, du hast es eben schon gesagt, einen Wunsch erfüllen würde, was wäre der?
Dass einfach alle Fördergelder, die wir haben, einfach nur noch in humanbasierte, tierfreie Methoden gesteckt werden. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, also die sind halt einfach so gut, die werden auf kurz oder lang die Tierversuche definitiv ablösen. Das wird dann ganz schnell gehen. Also wenn da die Finanzierung richtig in Gang kommt, dann werden wir uns aber alle umgucken.
Das wollen wir hoffen. Julia, ich danke dir ganz herzlich und wünsche euch jetzt viel Erfolg beim Verdauen der Folge. Bis dahin.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de